Ich finde, es ist etwas Besonderes, wenn wir als Gemeinde dieses neue Jahr beginnen, ganz bewusst mit einem Gebetsgottesdienst. Und dieser Gebetsgottesdienst ist ein Fürbitte-Gottesdienst und die Fürbitte ist ein ganz besonderes Anliegen, gerade von uns, die wir in der Diakonie tätig sind. Und so werde ich als Thema meiner Predigt, geht es eher um den Bereich Diakonie als um das Thema Gebet, auch wenn die beiden Dinge voneinander gar nicht zu trennen sind. Ja, die Kindergeschichte steht im Programm, findet heute quasi parallel zur oder während der Predigt statt. Ich habe eine Geschichte gefunden, die ich gerne den Kindern, aber auch den Erwachsenen gerne erzählen möchte, weil sie so aus dem Leben gegriffen ist. Erst einmal eher für Erwachsene, aber stellen Sie sich vor, Sie gehen die Straße entlang und bemerken, dass eine Parkuhr abgelaufen ist. Oh, wie passend, das ist ja gerade unser Thema. Der Parkwächter ist bereits in Sichtweite, den Block mit den Strafzetteln in der Hand. Was werden Sie tun? Sie können stehen bleiben und mit Schadenfreude beobachten, wie er herankommt, den wohlbekannten Zettel ausfüllt und hinter den Scheibenwischer klemmt. Und während Sie weitergehen, sagen Sie sich, warum soll es diesem Parksünder anders ergehen als mir? Geschieht ihm recht, bekanntlich ist Schadensfreude die reinste Freude. Sie können aber auch ein Euro-Stück aus der Tasche ziehen und in die Parkuhr stecken. Und dann können Sie lächelnd weitergehen, dem Parkwächter freundlich zunicken und sich ausmalen, dass der Autobesitzer oder die Besitzerin atemlos zu seinem oder ihrem Auto gestürzt kommt, weil die Zeit längst abgelaufen ist, um dann verblüfft festzustellen, dass irgendein Unbekannter ihm oder ihr eine kleine Gefälligkeit erwiesen hat. Und wer weiß, vielleicht handelt er oder sie das nächste Mal ebenso. Ist das nicht eine ausgesprochen sympathische Vorstellung? So, ihr lieben Kinder, ihr habt natürlich selten ein Fahrrad in der Parkuhr stehen, das gebe ich zu, aber habt ihr eine Idee, wie man so eine kleine Freundlichkeit, von der man selber gar nichts hat, aber der andere sehr wohl, wie man das in den Alltag umsetzen könnte? Ich nehme mal ein Beispiel. Stell dir vor, du bist auf dem Weg zu deinem Klassenraum. Und meistens sind vor den Klassenräumen ja die ganzen Jacken und Mäntel aufgehangen und jetzt im Winter gibt es da besonders viele Mützen und Schals und irgendjemand hat seine Mütze aufgehängt, die ist schon wieder runtergefallen, liegt im Dreck. Was machst du? Kickst du die Mütze noch einmal den Flur entlang oder hebst du sie auf und hängst sie auf den Haken? Dein Klassenkamerad kriegt das nicht mit. Aber er freut sich über eine saubere Mütze, oder? Wäre doch mal eine Idee, oder vielleicht siehst du, dass jemand anderes, das Fahrrad steht am Fahrradständer und hat einen Plattfuß und du hast nun gerade mal eine Luftpumpe an deinem Fahrrad dran. Einfach mal aufpumpen oder den anderen schieben lassen. Wenn wir ehrlich sind, gibt es Millionen von solchen Momenten kleiner Freundlichkeiten, die wir miteinander teilen können oder eben nicht. Und ich würde dir Mut machen, einmal zu überlegen, wenn du in deinem Alltag jetzt, die Schule fängt ja am Montag wieder an, mal darauf gucken, ob es irgendwo Dinge gibt, wo man vielleicht schadenfroh sein könnte, aber mit einer etwas anderen Haltung ein klein wenig Freundlichkeit in den Alltag bringen kann. Ich bin mir sicher, das verändert etwas. In dir auf jeden Fall und wahrscheinlich auch bei den anderen. Letzten Endes sind wir damit so ein bisschen beim Kern meiner Predigt und auch des Gottesdienstes. Diese kleinen Freundlichkeiten, diese Aufmerksamkeiten, das einander dienen, ist das unser erstes Anliegen? Ist das so der erste Gedanke, der uns kommt, wenn wir an Christus, an Christentum, an Gemeinde, an unsere Aufgabe als Gemeinde denken? Oder wäre uns eher so etwas eingefallen, wie das, was wir gerade machen, einen Gottesdienst feiern, eine Predigt halten, vielleicht eine Evangelisation? Worum geht es für uns als Christen? Religiöse Feste oder praktische Hilfe? Ich möchte einen provokanten Text mit euch lesen. Ich liebe provokante Texte, das habt ihr inzwischen mitbekommen. Aber der ist ja nicht von mir, den hat ja Jesus gesagt. In Matthäus 12, im Programm steht 1 bis 7, wir nehmen Vers 8 mit dazu, weil es eigentlich mit dazu gehört. Matthäus 12, die Verse 1 bis 8, ich lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Zu der Zeit ging Jesus an einem Sabbat mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Die Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren auszureißen, um die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, beschwerten sie sich bei Jesus: Sieh dir das an! Was deine Jünger da machen, ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihnen: Habt ihr denn nicht gelesen, was König David tat, als er und seine Männer hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes und gemeinsam aßen sie von dem Brot, das Gott geweiht war. Niemand außer den Priestern durfte das, David nicht und auch seine Männer nicht. Habt ihr nicht außerdem im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun und so die Sabbatvorschriften übertreten? Und trotzdem sind sie frei von Schuld. Und ich sage euch, hier geht es um etwas Größeres als den Tempel. Es heißt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Hättet ihr verstanden, was das bedeutet, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Denn der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Eigentlich ein Sabbattext. Aber ich möchte heute gar nicht über das Thema Sabbat mit euch reden, denn mir ist immer schon bei diesem Text aufgefallen, da gibt es ein Beispiel von Jesus, das er erwähnt von mehreren, das für mich immer wie so ein Störfaktor in dieser Erzählung war. Wenn es um den Sabbat geht, was hat denn der David mit seinen Broten dazwischen verloren? Ist euch nicht auch schon mal so gegangen, wenn ihr diesen Text lest? Die anderen Sachen sind so ganz klar, es geht alles um den Sabbat. Aber ich möchte heute nicht über den Sabbat oder die Sabbatfrage sprechen, auch wenn das in einigen Bibeln als Überschriften steht, sondern einmal auf dieses Thema mit David und den Schaubroten schauen. In dem Text, in der Hoffnung für alle, steht übrigens auch nicht die Sabbatfrage drüber, sondern Gesetz oder Liebe. Wie war das mit diesen Schaubroten? Was hat es damit auf sich? Diese Brote, es waren 12 Brote, relativ groß, jedes aus 2,5 Kilo Mehl, also es war richtig viel Brot, ja. Und die wurden im Tempel aufgestellt, standen für die, wahrscheinlich die 12 Stämme und wurden immer am Sabbat ausgetauscht. Also sie lagen ungefähr eine Woche dort. Und was ist, diese ganzen Dinge, die wir im Tempel finden, werden im Alten Testament, ich sag mal, mit höchster Ehrfurcht und Vorsicht behandelt. Wir kennen Berichte, dass Usa, ein Mann, der geholfen hat, die Bundeslade zu transportieren, stirbt, weil er sie festhalten will, damit sie nicht umfällt. Oder wir wissen von den Priestern, die einmal falsches Feuer genommen haben, auch die müssen sterben, also Feuer ausgehen ließen und sich irgendwo woanders ein Feuerchen gemacht haben. Man könnte sagen, wenn es um Tempelsachen angeht, ist zumindest im Alten Testament, gibt es da keine weiche Linie. Da ist wirklich, geht Gott knallhart vor. Und wenn wir jetzt das anschauen, in 3. Mose 24 wird das berichtet, da wird ganz klar gesagt, diese Schaubrote sind geweiht, die liegen eine Woche im Tempel, werden dann ausgetauscht und dürfen nur von Aaron und seinen Söhnen, also nur von den Priestern selber gegessen werden. Das war's. Im 1. Samuel 21 ist das berichtet, was Jesus hier zitiert. David war vor Saul auf der Flucht. Saul hat inzwischen mitbekommen, dass David so ein bisschen sein Konkurrent war und er versuchte ihn nun nachzustellen. Und Jonathan, der Sohn Sauls und beste Freund Davids, verhalf ihm zur Flucht. Und die hatten da so einen Trick mit so einem Pfeil und Bogen, ja, da haben sie sich dann verabredet und Jonathan hilft ihm dort zu flüchten und David macht sich auf den Weg und flüchtet zu den Philistern, das heißt den Feinden Israels damals. Und unterwegs, er musste so überstürzt aufbrechen, hatte er natürlich nichts mitgenommen, weder Waffen noch Essen noch irgendetwas. Und er kommt nach, ich glaube, Nob hieß der Ort, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen. Damals war die Stiftshütte und die Bundeslade noch nicht in Jerusalem, das hat ja erst später David gemacht, als er König war. Und der Priester, der damals Dienst hatte, war Ahimelech. Und jetzt versucht David, ihn zu überreden, ihm was zu essen zu geben. Und er belügt ihn. Er sagt nicht, in welcher Situation er ist. Er sagt, ich habe einen besonderen Auftrag vom König. Ich musste so überstürzt aufbrechen, ich habe keine Zeit gehabt, was zu essen einzupacken. Kannst du mir was zu essen geben? Und Ahimelech gibt ihm diese Schaubrote, achtet noch darauf, dass er und die Männer, die davon essen sollen, rein sind. Also so eine Art, ja, die Priester mussten sich ja auch reinigen, bevor sie den Dienst machten, aber das waren keine Priester und das wusste Ahimelech auch. Und er gab ihm die Schaubrote, die eben gerade ausgetauscht worden sind. Also die frischen Brote lagen gerade im Tempel oder in der Stiftshütte und die alten Brote bekam jetzt David. Das heißt auch noch zu einem Überfluss, David war auch noch am Sabbat auf der Flucht. Ich finde das ein merkwürdiges Beispiel. Hätte denn Jesus kein besseres Beispiel finden können, wo er um diese Frage, wie geht man angemessen mit Geboten um, jemanden, der, sagen wir mal, ein bisschen sauberer ist. David, das ist wirklich ein Haudegen gewesen. Wenn man sich die Geschichten anschaut, ja, der war ein Frauenheld. Ohne Ende. Der war ein Söldnerführer. Er hatte so eine Truppe von Helden, steht dort. Das waren echte Haudraufs, mit denen er da unterwegs war. Und er kämpft auch noch für die Philister. Er versucht zwar nicht gegen Juden da vorzugehen, gegen seine Stammesgenossen, aber letzten Endes, also wenn der bei uns aufkreuzen würde, also den würden wir nicht mit der Kneifzange anfassen. Und dann geht er auch noch zum Priester und erzählt ihm was vom Pferd, damit er irgendwie diese Brote bekommt. Und das ist das Beispiel für Jesus, dass wir da großzügiger umgehen sollen. So schwer nachvollziehbar. Aber vielleicht gerade deswegen. Im Grunde war das, was David hier tat, auf ganzer Linie gegen das, was die Pharisäer dachten, wie man sein müsste. Und Gott segnet David trotzdem, sieht ihn trotzdem als seinen Gesalbten. Im Gegenteil, wir wissen, dass David als ein Freund Gottes bezeichnet wird, weil er vielleicht ein wilder Typ war, aber im Herzen immer versuchte, Gott zu folgen. Aber der eigentliche Held in dieser ganzen Geschichte ist meiner Ansicht nach dieser Priester Ahimelech. Ich denke, er hätte auch genauso gut David sagen können, weißt du was, du bist bei mir in der falschen Adresse. Oder er hätte beim König nachfragen können, ist das wirklich so? Keiner hätte von irgendjemandem erwartet, dass er beim Priester die Schaubrote bekommen würde. Aber er sieht hinter all diesen Lügengeschichten und hinter diesen Verwicklungen, mit denen David da unterwegs ist, seine Not. Und er hilft, obwohl es Sabbat ist und obwohl David kein Priester ist. Ich glaube, dass Jesus deswegen dieses Beispiel wählt, weil es eben nicht darum geht, irgendeine Systematik herauszufinden, nachvollziehbare Gründe, wann wir mal von der Regel Ausnahmen machen dürfen. Es geht nicht darum, ob jemand würdig ist, sondern es geht darum, dass jemand Hilfe braucht und Hilfe bekommt. Und deswegen schließt Jesus mit einem Zitat aus Hosea 6, Matthäus 12, Vers 7, wir haben es schon gelesen, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als Opfer und Gaben. Und hättet ihr das verstanden, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Damals Jesus und seine Jünger, die beschuldigt worden sind, gegen die Regeln verstoßen zu haben. Aber wie gesagt, es geht nicht um Ausnahmen von der Regel, sondern es geht um Barmherzigkeit. Woran orientieren wir uns? Worauf liegt unser Schwerpunkt im Denken und Handeln als Christen? Wir haben heute einen Fürbitte-Gottesdienst. Ist diese Fürbitte, die wir machen, eine religiöse Form? Eine Feier? Natürlich ist sie das auch. Aber ist sie nicht vielmehr Auftakt dazu, dass wir eben auch selber praktisch uns gegenseitig helfen wollen? Jesus hat auch gepredigt. Er ist auch in die Synagoge gegangen. Natürlich, das war ihm wichtig. Aber vor allen Dingen hat er den Menschen geholfen. Wo er hinkam, hat er sich um die Leute gekümmert. Egal, ob sie etwas für ihn hatten, ob sie ihm hinterher nachgefolgt sind, ob sie besonders fromm oder besonders wenig fromm waren, das war egal. Wenn wir als Gemeinde Nachfolger Jesu sind, dann ist das unsere Blaupause. Und Diakonie letzten Endes das wesentliche Merkmal, die wesentliche Aufgabe oder mindestens eine wesentliche Aufgabe der Gemeinde. Wenn wir verschiedene Texte im Neuen Testament anschauen, wo Gemeinde beschrieben wird, dann fällt uns auf, so eine Gottesdienstagenda, so einen Ablaufplan, wie es so richtig ist, finden wir da gar nicht. Aber der Jakobus, der Apostel Jakobus, sagt in Kapitel 1, Jakobus 1, 27, dass der Besuch von Witwen und Waisen der reine Gottesdienst ist. Und deshalb ist meiner Ansicht nach Matthäus 12, auch wenn er uns ein bisschen kitzelt mit dem Sabbatthema, nicht in erster Linie eine Sabbatfrage, sondern eine Gretchenfrage. Die Gretchenfrage führt uns nämlich immer zum Kern der Sache. Und die Gretchenfrage erfordert ein Bekenntnis. So war das nämlich damals in dem Faust von Goethe. Da sagt das Gretchen zu dem Dr. Faustus: Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Das ist die Gretchenfrage. Das kleine Mädchen fragt den Herrn Professor: Wie hältst du es mit der Religion? Und genauso, das ist unsere Frage. Wie halten wir es mit der Religion? Das heißt in diesem Fall nicht Glaube, sondern Religion im Sinne von religiösen Formen und Veranstaltungen oder eben mit dem gelebten Glauben, mit der Praxis, mit dem Zupacken und Dasein. Religion oder Dienst, Religion oder Nachfolge. Jesu Antwort zu dem Thema haben wir. Jesus sagt Barmherzigkeit und nicht Opfer. Auch die Antworten des Alten Testaments zu diesem Thema sind an dieser Stelle eindeutig. Jesus zitiert ja sogar das Alte Testament mit Hosea 6. Das heißt nicht, dass das, was wir heute hier machen, unwichtig oder unwert wäre. Nein, Jesus hat das auch gemacht. Aber der Wert von dem, was wir heute hier feiern, wird letzten Endes von dem bestimmt, wie wir es praktisch umsetzen in unserem Alltag. Nur solange der Kern, der Dienst, die Barmherzigkeit gelebt wird, hat auch das Opfer, die Form, der Gottesdienst einen Sinn. Und da kommt die Spako wieder ins Spiel. An solchen kleinen alltäglichen Dingen entscheidet sich letzten Endes, ob das, was Jesus bedeutet, in unserem Herzen Frucht geschlagen hat. Ob wir diese kleinen Freundlichkeiten, von denen wir gar nichts haben, doch im Alltag versuchen umzusetzen. In unserer Gemeinde versuchen wir natürlich trotzdem, das Ganze zu organisieren, in der Diakonie. Und ich bin dankbar, hier eine Gemeinde zu haben, wo Diakonie wirklich auch wichtig ist und auch viele sich sehr engagieren. Ich weiß gar nicht, wie gut euch allen das bekannt ist, aber wir haben ja Diakoniekreise. Das ist so das Gerüst, das Skelett unserer Diakonie. Diakoniekreise heißt, da treffen sich, sagen wir mal, irgendwas so vielleicht 10, 12, 15 Leute aus der Gemeinde oder auch Freunde oder Angehörige in regelmäßigen Abständen, vielleicht alle ein, zwei Monate. Das heißt, nicht ein Diakon versorgt 12 Leute im Laufe von 2 Monaten, sondern 12 Leute versorgen sich gegenseitig und treffen sich und bauen Beziehungen miteinander, meistens in einer lockeren Runde mit Essen, vielleicht einem Thema oder einer Andacht, aber vor allem mit viel Zeit zum Austausch. Denn nur wenn man sich gut kennt, kann man sich auch öffnen. Und nur dort, wo wir einander kennen, merken wir, wo bei jemandem vielleicht der Schuh drückt, das nicht so offensichtlich ist oder nicht so alltäglich ist oder so, ich sag mal, üblich ist, dass man es weitergibt. Klar, wenn jemand ins Krankenhaus geht, dann sagen wir das vielleicht einander und sagen, hier kannst du für mich beten. Aber wie sieht das mit den kleinen alltäglichen Sorgen aus? Kriegen wir das überhaupt mit? Weiß ich, was dir gerade widerfahren ist? Das kann ich nur wissen, wenn du es mir sagst, aber du sagst es mir nur, wenn du noch Vertrauen hast. Und dieses Vertrauen kann in so einem Kreis gut wachsen. Wir haben zurzeit 16 Diakoniekreise. Ich habe die letzte Liste, die Karin erstellt hat, angeschaut, von, ich sage mal, unterschiedlich aktiven Kreisen. Einige sind wirklich ganz voll dabei und ganz viele von uns, ich habe es natürlich nicht völlig im Blick, aber ich meine, die meisten von uns sind auch irgendwo in einem dieser Kreise gefunden und aber einige auch nicht. Und wenn man nicht dabei ist, dann kann es passieren, dass man durch das Raster fällt. Dass man nicht wahrgenommen wird, obwohl man eigentlich Unterstützung gebraucht hätte. Manche dieser Kreise haben große Terminschwierigkeiten, sich regelmäßig zu treffen. Klar, wir sind berufstätig, wir haben viel zu tun. Aber es gibt leider eine unangenehme Wahrheit an dieser Stelle. Wir haben alle gleich viel Zeit, jeden Tag 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Da hat keiner mehr und keiner weniger. Aber wir verwenden unsere Zeit für die Dinge, die uns wichtig sind. Das machen wir, so oder so, bewusst oder unbewusst. Und ich möchte euch motivieren und einladen, für diesen Teil, es ist ja nicht mal viel, ausreichend Priorität zu finden, es entsprechend wertzuschätzen, weil ihr dort am Herzschlag der Gemeinde seid, wo ihr miteinander zusammen seid und euch gegenseitig stark macht. Insofern können wir auch bei diesem tollen Bereich immer noch wachsen, müssen auch wachsen, noch mehr Geschwister einbinden, in Diakoniekreise einladend sein, unsere Termine zu finden und uns zu treffen. Und zwar nicht, weil ich das jetzt sage und ich hier der Gemeindeprediger bin, sondern weil es Jesus wichtig war. Weil er sich mit Sicherheit mehr Zeit für einen Diakoniekreis genommen hätte, als für einen Gottesdienst. Davon bin ich überzeugt. Und unsere Gottesdienste kriegen wir ganz gut hin. Ich finde, Diakoniekreise sollten wir genauso gut hinkriegen. Aber das ist nicht alles. In unserer Diakonie und in unseren Diensten in unserer Gemeinde gibt es noch viel mehr. Es gibt Hilfen und Fürsorge. Das beginnt bei kleinen Aufmerksamkeiten. Ich freue mich jeden Sabbat, wenn ich morgens zu die Tür reinkomme und jemand dort steht und mich freundlich begrüßt und mir das Programm in die Hand drückt. Das sind alles gar keine Selbstverständlichkeiten. Nicht nur, dass dort einer steht, nicht nur, dass dort jemand rechtzeitig aufgeschlossen hat, auch dass wir dieses Programm jeden Sabbat bekommen. Dafür geben sich viele Geschwister sehr viel Mühe und dafür danke ich euch. Auch die Geburtstagsgrüße, die regelmäßig kommen oder die erwähnt werden oder wo man einen Besuch bekommt bei diesen großen runden Geburtstagen, da kümmern sich auch welche. Diakonie ist auch der Dienst an unseren Kindern. Wir sagen ganz bewusst nicht Sabbatschultanten, sondern Kinderdiakone, weil ihr das seid. Weil ihr unsere Kinder nicht nur belehrt, sondern sie ganzheitlich wahrnimmt und wertschätzt. Und wir bemühen uns darum, als Gemeinde unsere Kinder auch an anderen Stellen noch zu fördern, vielleicht für Freizeitmaßnahmen, die wir unterstützen finanziell oder wo uns das eben irgendwie möglich ist. Wir haben vorhin die Liste gesehen von den Kranken, die in der Bekanntmachung immer wieder erwähnt wird, auch auf den Gottesdienstbegleitern steht. Wir haben Geschwister, die diese besuchen. Wer wünscht, kann ein Hausabendmahl bekommen. Aber wir müssen wissen, wer krank ist. Manchmal kriegt man das erst hinterher mit. Ach übrigens, ich war letzten Monat eine Woche im Krankenhaus. Ach, ich wäre gerne vorbeigekommen. Jetzt kann ich nicht mehr in der Zeit zurückreisen. Deswegen, wenn ihr davon erfahrt, dass jemand eine besondere Aufmerksamkeit braucht, dann habt den Mut und informiert uns. Karin oder mich oder irgendjemand sonst aus dem Gemeindeleitungskreis, aus dem Gemeinderat, damit wir das weitergeben können. Und einander so dienen können, wie wir das gerne füreinander wollen. Von alleine klappt es nicht. Übrigens, wer in einem Diakoniekreis ist, hat eine 12-mal höhere Chance, dabei wahrgenommen zu werden, als jemand, der nicht dabei ist. Nochmal ein kleiner Werbeblock. Aber auch selbst das ist noch gar nicht alles, was wir in unserer Gemeinde an Diensten haben. Wir haben Projekte, wo wir uns darum bemühen, Menschen zu unterstützen, auch Menschen, die gar nicht in unserer Gemeinde sind. Der F-Treff zum Beispiel, wo wir für Flüchtlinge da sind. Das Kindersingen. Jede Woche kommen dort Eltern mit ihren Kindern und erfahren Aufmerksamkeit und musikalische Bildung. Sehr wertvoll. Wir haben unseren Freundeskreis. Ehemals Seniorenkreis, muss ich dazu sagen. Aber der ist nach unten hin altersmäßig offen. Wo wir auch so etwas wie Diakonie tun, einfach füreinander da sind. Das sind nur die Dinge, die wir versuchen zu organisieren. Aber jeder von uns ist wie so eine kleine Parkuhr, wo jeder von uns der andere vielleicht mal einen Euro der Herzlichkeit oder Freundlichkeit reinschmeißen kann. Den anderen einfach mal anzusprechen und wahrzunehmen. Hallo zu sagen, anzurufen, wenn man ihn lange nicht gesehen hat. Ein freundliches Wort zu sagen. Das ist auch Barmherzigkeit und nicht nur Opfer. Wenn dein Herz gerade angerührt worden ist von den Dingen, die wir hier tun, den Diensten, die da sind. Wir haben dieses Jahr Gemeindewahl und wir brauchen immer Leute, die bereit sind, sich auch zu engagieren, auch dem organisierten Teil. Zum Abschluss möchte ich euch noch eine kleine Geschichte, kann man gar nicht sagen, eine kleine Anekdote noch kurz mitgeben. Frau Demuth wurde einmal gefragt, ob sie einem Hochmütigen einen Rat geben könne, vor allem wenn er glaubte, alle Gesetze schon zu erfüllen. Sie erhob daraufhin 3 Finger und sagte: Erstens, nie einer gegen den anderen. Zweitens, nie einer über den anderen. Und drittens, nie einer ohne den anderen. Das ist mit anderen Worten Diakonie. Alles füreinander, gleichberechtigt und miteinander. Das ist Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und dafür und deshalb wollen wir uns jetzt Zeit für das Gebet nehmen. Nicht als eine Form, sondern als Auftakt des Dienstes. Wir haben das jetzt schon mehrere Male durchgeführt. Ich glaube, den meisten von euch ist es bekannt. Wir werden hier vorne mit 3 Betern stehen. Die Gemeinde ist eingeladen, aufzustehen und während der Zeit die Lieder zu singen, die angeschlagen sind, entweder dort oder dort. Wer natürlich nicht mehr stehen kann, darf sich gerne setzen, gar keine Frage. Aber dieses Stehen soll dazu dienen, dass derjenige, der nach vorne kommt, um für sich beten zu lassen, ein wenig leichter gemacht wird. Wir beten, du kommst einfach zu nach vorne, zu einem von uns suchst dir einen aus und sagst demjenigen das Anliegen, für das du gerne gebetet haben möchtest. Das kann etwas sein, was dich ganz persönlich betrifft. Es kann aber auch sein, dass du von jemandem weißt, der Fürbitte oder eine besondere Herausforderung vor sich hat, Fürbitte nötig hat. Und dann wollen wir an dieser Stelle miteinander und füreinander beten. Immer in diesem ganz kleinen Kreis. Also es ist nicht etwas, was für die ganze Gemeinde öffentlich gemacht wird. Jeder, der hier vorne ist, wird schweigen, wird nichts weitergeben von dem, was hier erwähnt wird. Wir berufen uns dabei auf eine wunderbare Verheißung, die wir in der Bibel finden. Im Jakobus 5 sagt uns der Apostel: Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat einen Grund zur Freude, dann soll er Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, oder Diakone in diesem Fall, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Und dazu seid ihr jetzt eingeladen. Ich lade euch ein, aufzustehen und zu singen oder nach vorne zu kommen zum Gebet.